Das ist die nächste Episode vom Corporate Monkey Podcast mit Marc und Raffi und heute mit Special Guests, mit der Melita und der Bea. In der heutigen Episode reden wir über das Glück. Kann einem das Glück finden im Corporate Umfeld, im System? Oder muss man aus dem System gehen fürs Glück? Das heute in der Folge vom Corporate Monkey Podcast. Schön, bist du dabei. Ja, Marc, letzte Ausgabe ist ein bisschen steil gegangen in die Vergangenheit. Heute sind wir voll in der Gegenwart zu dem Thema Glück. Marc, du arbeitest wie ich in einem Corporate-Umfeld, in einem regulierten Markt. Was braucht es, dass du in deinem Alltag sagst, heute ist ein glücklicher Tag in der Welt der Corporate-Affen?
Einzigartig und schwierig und wie soll ich sagen, ich bin ja schon länger jetzt in dieser Unternehmung unterwegs, aber irgendwie ein glücklicher Tag ist für mich dann, wenn du rausläufst und weisst, du hast gewisse Leute können happy machen mit Unterstützung, mit einem guten Gespräch, vielleicht aber auch eine Lösung weitergebracht oder einem Jugendlichen können einen Weg aufzeigen, wie er etwas kann angehen oder einen Lösungsanteil kann machen. Und für mich ganz wichtig, wenn ich in dem Sinn rauslaufen und in den Zug einsteigen und heimfahren. Ich bin am Abschalten. Ich bin am Abschalten und ich kann wie sagen, ich nehme jetzt nichts mit heim, was extrem belastend ist oder irgendwie mich zum Grübeln bringt. Also dann ist für mich ein glücklicher Tag.
Aber das stimmt doch nicht. Du kannst doch nicht nichts heimnehmen. Du hast eine Führungsfunktion, du bist ein Mensch, du bist ein empathischer Mensch. Du musst doch Sachen heimnehmen. Du hast doch Gefühl, wenn du heimfährst. Oder schaffst du das wirklich, die Abgrenzung?
Ich schaffe das immer noch recht gut. Natürlich gibt es Tage, wo du dich geärgert hast, logisch. Wo du nicht weitergekommen bist, wo du denkst, was ist das für ein blödes Ich, wo jetzt da einem am Schluss da wieder reingeredet hat in den letzten 2 Minuten von meinem Meeting, wo du das Gefühl hast, jetzt hast du können abdrucken. Natürlich gibt es das, aber es ist nicht so, dass ich in dem Business so gefangen bin, dass ich dann muss sagen, und jetzt gehe ich nur mal extra nach der Nacht nur mal 3 Stunden an und mache irgendeine Gegenthese. Sondern ich glaube, das kommt, und das liegt vielleicht auch daran, dass ich eben schon länger dabei bin dort und schon ein bisschen weiss, wie es auch ticken tut. Und dass du dich nicht immer alles so nahe an dich herangehen lassen. Ich glaube, so überlebt man auch den Dschungel oder den Sumpf, in einer grösseren Unternehmung. Das weisst du jetzt auch wieder, seit kurzem, oder? Weil du ja auch wieder ein bisschen gefangen bist in diesen Herausforderungen oder in diesen Ansprüchen, die man hat. Und ich finde, ja, eben, es geht nachher weiter. Der Tag ist wieder dann, nächste Tag ist wieder neu. Ja.
Melita, unsere Expertin für positive Psychologie heute im Corporate Monkey Podcast, in der Episode, wo es um Glück im Corporate geht. Melita, betrügt sich der Markt einfach selber? Er ist ja quasi so in dem Sumpf drin, oder? Ist also psychologische Sicherheit als Idee, wo man da gerade so in den Sinn kommt. Abschalten, ist das wirklich ein Abschalten im Glück oder ist es einfach ein Davorrennen? Was weiss man so aus der positiven Psychologie zum Glück in so einem Corporate? Wie entsteht das? Einfach nur durchs Heimgehen, oder?
Also ich persönlich finde, das ist sowieso eine ganz grosse Frage und sehr, sehr persönlich, das Thema Glück. Und was jetzt Marc beschrieben hat, ist auch eine Bestätigung von der Studie aus der positiven Psychologie, wo es eine Studie gibt, wo man sagt, dass ein wandernder Geist ein unglücklicher Geist ist. Und da finde ich, wenn ich darf das so sagen, hat er recht, wenn er jetzt die Arbeit sein lässt, dort, wo sie ist, und jetzt im Moment einfach darf heimfahren und die Hei ankommen und dort dann sein. Weil das macht uns dann glücklich in dem Moment auch sein.
Ich fühle mich eben unglücklich dann, weil ich denke, jetzt könnte ich noch etwas lösen nach dem Feierabend. Vielleicht ist es aber auch das, was mich zerstört, langfristig. Aber ich habe dann das Gefühl, ich könnte dann nach dem Heimfahren noch das Problem lösen. Aus dem schieren Druck und Lust nach dem Erfolg. Dann würde das heissen, es ist eigentlich nicht glücklich, was ich mache, Melita.
Das ist deine eigene Bewertung, oder? Und da kommt der Anteil der Bewertung mit inne, wie bewerte ich meine Gedanken oder meine Handlungen? Und finde ich, dass es jetzt noch etwas von mir braucht? Und ist das jetzt eher negativ konnotiert? Oder sage ich, ich kann es jetzt einfach mal ruhen lassen und es ist so, wie es ist und ich akzeptiere es, nehme es jetzt mal so an und schaue dann morgen, was ich kann machen.
Danke für die Perspektive. Bea ist auch noch da. Bea, die, nicht nur, dass sie selber eine wundervolle Stimme zu beschäftigen, sondern mit der Wirkung von Menschen und von Stimmen. Bea, du hast ja auch verschiedene Hüte an in deinem Leben. Und wie erlebst du das mit dem Glück und die Anteile, wo du auch verschiedene Anteile in dir drin hast? Sind die alle immer gleich glücklich? Kannst du die so hart unterscheiden wie der Marc, der im Zug sitzt und dann ist der Anteil privat? Und dann bin ich glücklich, weil jetzt ist der Anteil privat. Marc, du verzeihst mir die Überspitzung. Bea, wie hast du
das? Bei mir ist das sehr ein fließender Übergang. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das Glück einfach jeden Tag da ist, oder? Also, wenn man zum Beispiel in eine Buchhandlung geht, dann gibt es ja dort ein Gestell voll Glücksratgeber, oder? Das ist, also, kann fast nicht grösser sein. Wenn jetzt das Finden vom Glück so einfach wäre, dann müsste es das alles nicht geben, weil dann gäbe es nämlich gar keinen Bedarf, solche Bücher zu lesen. Und du hast ja vorher gesagt, du hast so wie ein Bedürfnis, quasi nach dem Feierabend noch deine Probleme lösen. Dann stellt sich bei mir die Frage, ja, wie erfolgreich bist du denn und vor allem, was definierst du als Erfolg, oder? Mhm. Lösest du dein Problem, dann ist wahrscheinlich das Glücksempfinden viel grösser. Wenn jetzt aber dein Problem versuchst zu lösen, in Anführungszeichen, kommst aber nicht wirklich weiter, und merkst, es ist immer noch irgendwo da, ist wahrscheinlich dann das Glücksempfinden doch wieder deutlich weniger, als wenn es tatsächlich kannst, voll und ganz lösen.
Ich habe das Gefühl, es ist eine Art Selbstbetrug, oder? Also ich habe zwar das Gefühl, ich löse es, aber das schiere Beschäftigen damit suggeriert mir, dass es mir nachher besser geht. Oder? Also, ein bisschen hart, aber ich glaube, das ist schon da. Es ist ja dann nicht gelöst. Oft ist es nicht gelöst. Ja.
Genau. Und dann eben, was ist denn Glück? Das ist ja sehr, sehr, sehr individuell. Also es gibt zum Beispiel Leute, ich gehöre auch zu denen, ich habe wahnsinnig gerne Abwechslung. Oder? Also ich habe es mega gern, wenn mein Alltag beim Arbeiten sehr unterschiedlich ist, wenn ich andere Aufgaben habe, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, wenn es einfach viel Abwechslung gibt, auch wie das Neuerungen irgendwie implementiert werden. Für mich ist das dann ein Arbeitsumfeld, das mich tendenziell glücklich macht. Und jetzt gibt es aber ganz viele Leute, die das pure Gegenteil brauchen. Für die ist das der Stress pur, wenn alles sich ändert. Die wollen das Arbeitsumfeld, das bitte immer genau gleich bleibt, oder? Also es ist ja diametral völlig eine andere Richtung. Also nur schon wegen dem, es gibt gar nicht das Rezept für Glück. Weil die Frage ist immer, was definierst du denn als Glück und als Situation oder als Umstand, wo quasi, wie soll ich dem sagen, wo der Boden liefert, für wo du nachher kannst, dich selber und was auch immer noch da ist, zum Wachsen bringen. Also was ist denn die Erde, die du brauchst, um zu wachsen?
Wunderschöner Punkt. Ich stelle mir da die Frage, Marc, vielleicht noch schnell so ein bisschen den Scope wieder in die Innensicht von des Systems. Wir haben jetzt zwei sehr inspirierte Positionen gehört von unseren Gästen heute im Podcast. Marc, man kann nicht jeden Tag glücklich sein. Die Frage ist, wie ist die Perspektive vom Glück? Wie ist der Boden in so einem System, wo wir zwei jetzt uns hardcore drin befinden, Marc? Wie viel Anteil oder an wie vielen Tagen ist es eher schwieriger und wie viele Tage fühlen sich glücklicher an?
Boah, ja. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in welchen Aufgaben oder Projekten ich mitschaffe oder versuche, die voranzutreiben. Je nachdem, wie auch so ein bisschen die Strukturen sind innerhalb von dem Projekt, also wie darfst du als Auftraggeber fungieren, welche Rolle hast du dort? Bist du einfach Mitschaffer oder darfst du auch gestalterisch tätig sein? Ich definiere das immer so ein bisschen mit dem Grad vom Krampf, den du hast, oder? Je mehr, dass du musst dich anstrengen und andere Leute überzeugen von Lösungen, dass der Weg richtig ist, das ist nicht nur innerhalb vom Team so, sondern auch außerhalb, desto mehr bist du nachher kommst du so ein Glücksgefühl über, wenn du nachher weisst, jetzt habe ich irgendwie 8-9 Leute können mitnehmen auf die Reise.
Oder? Aber genau.
Und das gibt einem dann schon viel, oder?
Mhm. Und wann ist denn der Punkt, wo das Unglück so gross ist? Dann nehme ich nachher die Meinung von den Elitenwunder aufgrund von der positiven Psychologie. Aber wie gross muss Unglück sein, dass die Gesamtkonstellation von einem Job in einem System nicht mehr passt? Gibt es da eine Korrelation? Also wenn konkret, Marc, wenn würdest du sagen, jetzt ist das Unglück oder eben das Glück gefühlt nicht so hoch und jetzt ist es vielleicht sogar, lass uns das Wort toxisch nehmen oder jetzt ist es nicht mehr, jetzt will ich an so einem Ort nicht mehr sein, weil ich schaffe es nicht mehr, das für mich persönlich definierte Glück zu erreichen. Gibt es da eine Metrik, eine Skala oder ist das, wie würdest du das einschätzen?
Das glaube ich nicht, aber du hast jetzt toxisch gesagt, oder? Ich hätte jetzt eher gesagt, Stillstand oder einfach zu viel Widerstand für gewisse Sachen. Das kennt ihr sicher auch im Arbeitsalltag, dass man gewisse Hürden einfach nicht kann überwinden kann, aufgrund von Machtgefüge, personellen Situationen, Beziehungsthemen, wo halt nicht gehen, weil man vielleicht mit dem Gegenüber nicht klarkommt. Die Frage ist dann immer, wie geht man mit dem um, oder? Nimmt man das eben mit heim oder zermürbt einem das in der Stimmung, dass man das Gefühl hat, hey, ich bin da falsch. Ich glaube, ich habe die Gabe ein bisschen, oder, dass ich den Kollegen sage, immer hast du wieder deine Teflonschicht aufgefahren, oder, dass du das ein bisschen wie dich schützt halt von dem Umfeld. Und auch nicht mehr ab einem gewissen Alter, sage ich jetzt, dass halt auch nicht mehr wirklich so extrem an dich anlässt, das ganze Game. Oder? Und das ist es nämlich in dem Sinn, oder? Aber es gibt Leute in meinem Umfeld, die sind an dem auch nicht zerbrochen, aber sicher enttäuscht oder haben auch gekündigt aufgrund von dem oder sind in ein Burnout gelaufen, das kenne ich schon auch, oder? Aber ich schaffe das momentan noch ziemlich gut. Vielleicht hat es auch mit Resilienz zu tun oder auch eine gewisse, wie soll ich sagen, nicht eine Gleichgültigkeit, aber eben einfach, dass ich nicht immer alles so näher an mich heranrahmen kann. Wahrscheinlich ist es das.
Mit dem Hut von der Corporate-Erfahrung als, würde ich mal behaupten, empathisch emotionaler Mensch, der Bea ist und ich auch, gibt es für dich eine Metrik, wo du sagst, wie hoch muss Unglück sein, dass es zu unglücklich ist? Oder wie manifestiert man so etwas? Wie findet man das raus?
Also beziehst dich jetzt auf mich.
Ich frage dich, was deine Meinung ist, genau.
Es gibt ja spannende Studien zu dem Thema, oder, die zeigen, dass es so verschiedene Faktoren sind, die das Ganze beeinflussen. Und ein Faktor ist, wie viel kannst du selber mitbestimmen? Also es ist so ein Thema Selbstverwirklichung. Bietet dir dein Umfeld eine Möglichkeit, dich in irgendeiner Form selber zu verwirklichen? Ja oder nein? Was hast du für ein Umfeld? Also verstehst du dich gut mit deinen Kollegen? Oder ist es mega toxisch und man ist sich den ganzen Tag eigentlich nur mehr oder weniger am gegenseitigen Gärtchen stehen und sich irgendwelche Sachen in die Schuhe schieben, gibt es ja auch, habe ich selber auch schon erlebt. Und dann ist häufig auch das Thema Sinn. Oder? Also wie viel Sinn sehe ich dann in meinem Job, in meiner Arbeit? Und das sind also zumindest in der einen Studie, die ich jetzt letztens gelesen habe, sind das die drei Faktoren, die das zu einem grossen Teil beeinflussen. Und ich habe das sehr unterschrieben. Also bei mir sind es wirklich auch die Faktoren. Das Umfeld, mit wem gebe ich mich den ganzen Tag ab? Wenn es ein positives Umfeld ist, das lebt, wo mir Energie gibt, wenn ich dort bin, dann kann ich auch viel besser damit umgehen, wenn es jetzt, wenn ich mich selber vielleicht nicht so verwirklichen kann oder wenn es mal nicht vorwärts geht. Und auch wenn ich einen Sinn sehe in dem, was ich mache. Oder? Die Frage ist immer von diesen drei Faktoren, wenn alles wahrscheinlich nicht erfüllt ist. Also wenn ich weder einen Sinn sehe, noch dass ich mich selber verwirklichen kann, noch dass ich irgendeine Art von Gemeinschaftsgefühl habe, dann wird es wahrscheinlich irgendwann schwierig, dass ich über längere Zeit kann in diesem Job bleiben und dann für mich noch eine Art von Glück kann empfinden, während der Zeit, wo ich im Job bin. Und dann ist natürlich Kunst, wenn ich es jetzt nicht kann, weil eben das Umfeld und so nicht stimmt, dann ist Kunst nachher im Privatleben noch den Schalter umlegen. Aber ziemlich sicher kommt dann wahrscheinlich irgendwann der Punkt, wo es wie nicht mehr gelingt und dann kommt dann eben das, was der Marc vorher gesagt hat, oder Burnout, oder wie man dem auch immer sagen will. Und dort glaube ich, das ist ja auch etwas, was allgemein gesagt wird, dass es in der heutigen Zeit noch massiv wird zunehmen auch. Man sieht es auch jetzt schon, Psychologen, Psychiater sind völlig überlaufen, Kliniken sind überlaufen. Das ist ein riesen Thema und ich glaube, dort ist es mega wichtig, dass wir unsere eigene Intuition, unser eigenes Bauchgefühl wieder so schulen und unseren Körper spüren, dass wir eben merken, wenn es in die Richtung geht, dass man die Handbremse ziehen kann und sagen, so, das ist nicht gut, weil wenn ich jetzt einfach so weitermache, was ja dann so vom Kopf aus gesteuert ist, oder so im Sinn von, ja, ja, das geht schon noch, ich kann das schon noch irgendwie, irgendwann, wenn es richtig Burnout geht, und ich kann das sagen, weil ich vor 2 Jahren haarscharf an einem Burnout vorbeigeschrammt bin, irgendwann kann der Kopf nicht mehr steuern, wie es einem geht. Also irgendwann übernimmt wieder der Körper und dann kommt wie so ein Zusammenbruch, wenn es dann wirklich ganz so weit kommt und dann ist man einfach mal für ein paar Wochen oder Monate weg, wenn man wirklich das Burnout dann hat. Oder? Und ich, darum glaube ich, ist es ganz wichtig, sich selber wieder anfangen zu spüren und den Körper wieder anfangen zu warnen und zu merken, jetzt ist nicht mehr gut, jetzt muss ich irgendwas ändern.
So Menschen, Melita, wo es so geht, wie Bea gerade beschreibt, die sitzen ja teilweise bei dir. Vielleicht schon in einer Erschöpfung oder vielleicht in einem Unglücksgefühl oder vielleicht beides. Aus deiner Erfahrung, und du begleitest ja Menschen, eben wie gesagt, so Gefühle haben, gibt es einen Punkteplan, ohne dass du jetzt gerade das ganze begleitende Werkzeugköfferli da ausbreitest, aber gibt es einen Punkt, was du so Menschen würdest empfehlen, wo so auf dem Weg zum, ich sage dramatisch, auf dem Weg zum Unglück sich befinden, auf dem Weg zu der Erschöpfung, und du befasst dich ja einige Jahre, wie gesagt, schon mit der positiven Psychologie. Was sagst du den Menschen, wo du spürst, sie sind auf dem Weg ins Unglück?
So einfach kann ich jetzt die Frage nicht beantworten, weil einerseits die Menschen, die dann in dem Loch schon drin sind oder emotional schon erschöpft sind, die landen dann meistens auf der Warteliste und dann irgendwann beim Psychologen und Psychiater, oder man wird es gar nicht, also man erkennt es gar nicht, weil sich so Symptome körperlich zeigen. Dass es eine Depression oder ein Burnout, wie man das heutzutage sagt, ist. Bei mir, zum Glück, bis jetzt, kann ich sagen, habe ich eher Erfahrungen mit so Leuten, die merken, sie bewegen sich in eine ungesunde Phase hinein. Es tut schon nicht mehr gut, aber merken sie rechtzeitig, hey, ich will das jetzt nicht mehr so. Jetzt ist Stopp und jetzt tue ich etwas verändern. Das heisst, ich habe wieder die Möglichkeit, mit diesen Menschen wie in diese Positivspirale aufzutauchen, sage ich es mal. Und auch Menschen, die schon ein Burnout erlebt haben, die merken das auch zum Teil nochmal früher, die sagen, hey, ich habe das erlebt, ich weiss, wie sich das anfühlt und jetzt ist einfach Schluss, jetzt komme ich zu dir. Das sind so meine Menschen, die ich begleiten darf. Und das ist natürlich fantastisch, weil die Menschen sind sehr stark bereit, auch etwas zu verändern und etwas dafür zu tun. Und dann ist die Frage, wo fangen wir auch an? Also wirklich, wo ist denn da der Pain? Wirklich. Schauen wir das kleine Kind an. Schauen wir den Selbstwert an. Schauen wir den Alltag allein schon an. Was ist es denn genau, wo einem so belastet und emotional negativ abzieht, dass ich in die Erschöpfung hineinkomme? Also das ist ganz, ganz breit, dass ich das gar nicht kann per se so beantworten, was ich mit den Menschen mache. Manchmal ist es so die Fülle von all dem, was wir am Tag zum Tun haben und das Gefühl haben, wir müssen überall dabei sein, wir müssen überall dazugehören, wir müssen auch, wie es die Gesellschaft auch so erwartet, immer noch leisten, genug leisten, mehr leisten, dass wir dann dazugehören, dass wir gesehen werden, dass wir wertgeschätzt werden. Und häufig sind so die kleinen Sachen im Alltag, die man dann wie wegnehmen und sagen, hey, das oder das jetzt einfach nicht mehr. Und das kann schon eine emotionale Erleichterung bringt. Plus, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, ist die soziale Unterstützung. Wen habe ich in meinem Umfeld, im Arbeitsumfeld wie im privaten Umfeld, wo mich kann heben
kann? Und dort gibt es, wenn du so, du hast mir mal erzählt, das Beispiel, wenn du Klienten hast, gibt es so ein Feedback, das die dir geben, nachdem du ihnen geholfen hast? Also weißt, kann man sagen, so, jetzt nicht empirisch über alle, weil das ist ja immer sehr individuell, aber gibt es doch vielleicht etwas, was du schon häufig gehört hast, was du nach Interventionen, nach mit diesen Menschen arbeiten, was ihnen jetzt sich verändert hat? Ein Gefühl, eine Haltung, eine Perspektive. Das ist ja kaum nicht einfach nur, wir haben jetzt mehr Wasser getrunken und sind eine Stunde früher ins Bett. Also, das ist wahrscheinlich mehr. Und gibt es da etwas, wo man kann sagen, was du ihnen hast können bewegen, was du auch schon gehört hast? Vielleicht etwas, was dich berührt hat, wenn das geht, ohne dass man da irgendwelche Persönlichkeitsdaten verletzen, aber was du jemandem ausgelöst hast?
Sicherlich sind es häufig Erkenntnisse und Klarheit, die sie mir dann mitteilen. Sie sind klarer in ihrem Selbst, weil sie die Möglichkeit und den Raum bekommen, über sich selber zu reden, über das zu reden, was sie beschäftigt. Also Klarheit ist so ein Wort, das häufig fällt. Auch Erleichterung ist häufig so ein Wort. Nur einmal können über die Sachen reden, die sie beschäftigt, und dann kleine Schritte machen, um in die Veränderung zu gehen, und dass sie die Dinge anders bewerten, weil sie sie anders sehen, durch den Blickwinkel vielleicht von mir, wie sie offener sind, wie sie bewusster durch den Alltag gehen, und ihr Blickwinkel auch von außen. Also häufig sind wir ja auch in so einem Bild drin, so wie ich denke, so, das ist so meine Welt, meine Weltkarte, und das ist wie die richtige, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und von außen wird uns dann angetragen, hey, vielleicht solltest du mal, oder hast du nicht das Gefühl, das dürfte jetzt weniger sein, und das sehen wir dann nicht. Und das sind dann die Blickwinkel, die sie dann wahrnehmen. Und dann kommen eben so Wörter mit von ich fühle mich leichter, ich fühle mich erlöster, ich fühle mich klarer, und ich weiss jetzt mehr, wer ich bin und was ich will und was ich nicht will. Das sind so die Sachen, die ich ihnen häufiger höre, ja.
Marc, jetzt ist ja das alles schön und gut, was Bea und Melita sagen, aber wie viel Zeit haben wir denn in unserem High-Performance-Leistungs-Corporate-System zum Perspektiven ändern? Wie viel Zeit, Marc, nimmst du dir in deinem grossen System von deinem Arbeitgeber genau für so Zeug? Perspektivenwechsel, hinterfragen, System vielleicht wirklich mal uns aus einer anderen Sicht anschauen? Ist das ein Task in deiner Agenda?
Nein, das ist es überhaupt nicht. Das ist... Das sind so fixe Punkte in der Agenda, die ich mir aber muss vorausplanen, weil sonst machst du es eben nicht. Oder? Und das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen der bequeme Typus, oder? Bist so ein bisschen im Speckmantel von der Firma, bist schon lange in dieser Position und plötzlich merkst, hey, die Innovation, die du von den anderen verlangst, bringst du ja selber auch nicht, oder? Und meistens braucht es dann zusammen mit einem Impuls von außen, zum Beispiel durch dich, oder? Wenn wir zusammen schnurren miteinander. Oder auch irgendein Wechsel personeller Natur innerhalb im Umfeld oder im indirekten, direkten Umfeld, dann nehme ich mir einmal extra schon auch wieder so ein bisschen die Zeit, um Perspektiven zu wechseln, um wieder mal auch in eine andere Sichtweise hineinzugehen. Aber ganz ehrlich, im Alltag machst du das natürlich viel zu wenig, oder? Weil da bist du einfach in deinem Trott drin. Und merkst vielleicht gar nicht, dass du langsam aber sicher auch gefangen bist in deinem goldenen Käfig. Schloss auch, das Vorhängeschloss ist dran, doppelt abgeschlossen, Schlüssel sogar weggerührt. Das habe ich ganz viel im Umfeld bei uns im Job, oder? Und ich versuche aktiv immer wieder das Käfig aufzustossen und auch rauszugehen.
Um dort so ein bisschen richtig finale Phase von unserem wundervollen Podcast-Episode rund ums Thema Glück im Corporate, heute im Corporate Monkey. Frage an euch alle drei, was müsste denn so die Corporate-Systeme machen, dass es mehr Raum gibt für das? Weil ja, das, was der Marc sagt, erlebe ich ja auch, dass der Raum gar nicht gegeben ist. Man ist überfahren vom Alltag, man nimmt sich die Zeit viel zu wenig. Bei mir passiert das leider so episodenweise. Dann nehme ich mir einen Monat wieder mega viel Zeit und bin dann mega bei mir und komme mit Meditation. Und einen Monat später bin ich überrollt, überfahren, ausgelutscht vom System, rausgespeuzt vom System und völlig nicht in dem Modus. So erlebe ich das, und da rege ich mich dann, bei mir potenziert sich dann das Unheil, weil ich mich über mich selber aufrege. Dass ich jetzt nicht dranbleiben bin auf der Shakti-Matte und in der Sensate-Vagusnerv-Vibration und im Journaling. Nein, es ist dann wieder weg. Aber warum? Was müsste im System passieren, Bea, dass das generell aus Systemsicht mehr Raum darf haben?
Ich glaube, dass in vielen Firmen das Verständnis gar noch nicht da ist, dass so etwas wie Meditation oder Autogenes Training oder wie man dem auch immer sagen will, tatsächlich etwas bringt, um Produktivität erhöhen, um Krankheitstage reduzieren und so weiter. Oder die meisten haben das Gefühl, es geht darum, zum Leisten, Leisten, Leisten. Und das ist das, was in den meisten Firmen gemacht wird. Verständlicherweise, weil man muss ja Umsatz machen, zahlen mit dem Stimmen und so weiter. Aber wenn man in diesem Hamsterrad drin ist und einfach am Leisten ist, dann kommt man eben auch schnell mal in ein Stressgefühl hinein. Und Stress ist eine Reaktion vom Körper, es ist so der Kampf- oder Fluchtmodus, oder? Da verengt sich der Fokus. Ich kann zum Beispiel nicht gleich kreativ sein, wenn ich im Stressmodus bin. Was auch passiert, ist, das Immunsystem fährt oben runter, eben ich kann weniger klar denken und, und. Also es ist ein ganzer Rattenschwanz an Folgen, die quasi damit kommen, wenn ich im Stress bin. Wenn jetzt, das ist meine Ansicht, wenn jetzt Firmen würden zum Beispiel mit ihren Mitarbeitern fix einbauen, wir meditieren eine Viertelstunde pro Tag, keine Ahnung. Glaube ich, kann das schon sehr viel helfen. Und das ist jetzt nicht einfach quasi meine Idee, die ich heute hatte und die ich jetzt einfach behaupte, sondern es gibt ganz ein spannendes Institut, das heisst HeartMath Institute in Boulder Creek in den USA. Das ist ein wissenschaftliches Institut, das sich mit der Wirkung von, also ich muss einen Schritt zurückgehen. Wir haben im Hirn haben wir Neuronen und das Institut das beschäftigt sich eben mit der Herzintelligenz und das hat herausgefunden, dass wir im Herz ebenfalls Neuronen haben. Und dass vom Herz aus ganz viele Verbindungen in Organe vom Körper gehen. Und wenn wir jetzt weniger Stress empfinden wollen, haben, gesünder sein, fokussierter arbeiten können und so weiter, dann ist es sehr hilfreich, wenn wir eine sogenannte Herz-Hirn-Kohärenz anbringen. Im Normalfall, die Mehrheit der Leute hat die Kohärenz überhaupt nicht. Das kann man sich vorstellen wie ein Orchester mit verschiedenen Instrumenten. Und jedes Instrument spielt irgendwas, oder? Die Musik wäre nicht sehr angenehm. Das wäre ein ziemliches Chaos. Wenn man jetzt aber anfängt, die Instrumente wieder in Tune zu bringen, also quasi wieder dafür sorgen, dass die wieder anfangen miteinander zu spielen, dass das Orchester einen schönen Song spielt miteinander, dann ist die Wirkung ganz andere. Und genau das Gleiche ist mit unseren Organen. Das gibt wie so, das ist jetzt alles sehr vereinfacht. Ich bin ja kein Wissenschaftler, oder? Das ist jetzt einfach quasi als Konsument, als Journalistin meine Wahrnehmung von den Sachen, die ich gelernt habe über die letzten paar Jahre. Wenn wir es schaffen, um eine sogenannte Herz-Hirn-Kohärenz anzubringen, das heisst, wir bringen Herz und Hirn in Tune, wie eben ein Orchester, dann fangen die anderen Organe vom Körper ebenfalls an, wie wieder im Takt miteinander funktionieren. Und das sorgt eben dafür, dass wir viel fokussierter arbeiten können, viel weniger krank sind, viel mehr Freude haben, was auch immer. Es gibt eine ganze Reihe von Auswirkungen, die das hat. Und das ist eben das HeartMath-Institut in Boulder Creek, wo sich genau mit dem befasst. Also die befassen sich mit Herzintelligenz und der Auswirkung von dieser Herz-Hirn-Kohärenz. Und ich glaube, dass wenn das noch mehr wird in den Firmen ankommen, dass das eben nicht einfach nur esoterischer Mist ist, sondern wissenschaftlich beleidigt ist, dass es einen riesengroßen Einfluss hat darauf, wenn man anfängt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dann glaube ich, wird das viel mehr angewendet werden. Weil, Entschuldigung, wenn ich gerade zum Reden schwall an, weil ich finde das so ein spannendes Thema. Es gibt Studien, zum Beispiel mit Krankenhauspersonal, die super gestresst sind, auch viel Krankheitsausfälle haben beim Personal. Und mit denen haben sie angefangen, so Herz-Hirn-Kohärenz-Übungen zu machen. Die eine Übung ist, du stellst dir vor, dass du durchs Herz schnaufst und hast so ein Gefühl wie Dankbarkeit oder Liebe oder Appreciation oder so damit. Das ist jetzt sehr einfach erklärt. Und allein mit dieser Übung haben sie es angebracht, dass das Personal in dem Spital weniger Krankheitsausfälle hatte, dass die besser geschafft haben, dass die mehr Freude haben beim Arbeiten und so weiter. Also, und das, da reden wir nicht von 2 Stunden pro Tag, sondern das ist eine Intervention, die du mit relativ wenig Aufwand kannst anbringen. Natürlich musst du dich halt mit diesen Themen beschäftigen. Aber Gesundheit ist schlussendlich aus meiner Sicht das oberste Gut, das wir haben. Und wenn wir beim Arbeiten einfach nur wie der Hamster im Rad am Rennen sind, dann müssen wir uns einfach nicht wundern, wenn nach und nach Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anfangen auszufallen und einfach nicht mehr arbeiten können, weil es mit dem Stress, der tendenziell immer mehr zunimmt, auch mit der KI und so weiter, irgendwann einfach nicht mehr klappt.
Danke, Bier. Das war überhaupt kein Redenschwall gewesen, sondern journalistisch wundervoll recherchiert. Das haben wir gemerkt. Jetzt, Melita, da gehen wir jetzt noch einen Schritt konkreter. So von der Flughöhe super recherchiert, journalistisch aufbereitet von unserer Bea. Nächste Woche, Melita. Wie machen wir das jetzt konkret, was Bea sagt? Wir haben jetzt verstanden, was es braucht. Wir haben jetzt verstanden, glaube ich, dass es eben nicht einfach nur, wie du es genannt hast, esoterische Seich ist, sondern dass es wirklich Empirie, Wissenschaft dazu ist. Jetzt, du, Melita, bist ja, um es noch ein bisschen zuzuspitzen, du bist ja eigentlich am Redli zum direkt drehen. Also was machst du jetzt mit diesen Firmen? Du bist in Kontakt mit Firmenkapitänen, mit Führungskräften. Jetzt langt es einfach, wenn du denen sagst, die Statistik von der BA auf den Top früher auf den Tisch knallst und sagst, hey, Alter, da gibt's eine Empirie, das ist nicht esoterische Gugus mit der Ohrkerze und so, sondern das ist ja wirklich, da gibt's eine Studie. Machst du das? Also würdest du so vorgehen, da sitzt jetzt der Kapitän vom KMU-Bier und du sagst, schau jetzt, Kollege, das ist da aus Amerika die Studie, da gibt's etwas, das ist nicht nur Blabla. Oder was machst du?
Ja, also Studien gibt's ja zig, wo man zu richtigen Zeitpunkt die richtigen könnte rauszücken, dass es genau an dem Menschen ankommt, wo man jetzt das Gefühl hat, oh, jetzt bewegt er etwas. Meditation und Achtsamkeit ist ein riesen Thema, wo bei vielen Köpfen, die in der Verantwortung sind, ich glaube, schon angekommen sind. Ich aber beobachte, dass es ein Abhöckeln von Checklisten ist. Und ich sage dazu, also meine Empfehlung ist, nämlich, fang bei dir selber an. Ich kann nur dann etwas verändern, wenn ich selber die Bereitschaft mitbringe, bei mir etwas zu verändern. Gleichzeitig hat das einen super Effekt auf meine Leute. Das heisst, wenn ich bei mir anfange, zu meditieren oder achtsamer den Tag zu gestalten, mir mehr Raum für Sachen zu geben, häufig sind wir so eng getaktet, wirklich mehr Raum geben. Und das ist ein zweiter Faktor oder eigentlich der Hauptfaktor, was das Glück dann auch ausmacht und gerade im Arbeitskontext, wirklich authentisch und echt mit mir selber umgehen, mich auch für mich verletzlich zeigen, mich akzeptieren und dann Verbundenheit herstellen. Verbundenheit nicht nur zu mir selber, das ist das Erste, aber auch zu meinen Leuten, zu meinen Ängsten, die ich jetzt vielleicht gerade führe, wenn wir jetzt von der Führung würde reden. Wenn ich damit anfange, dann habe ich schon viel gemacht. Wenn ich meine Leute ernst nehme in ihrem Sein, ihnen ein Gefühl gebe, ich sehe sie, ich höre sie, ich höre, was sie beschäftigt, das hilft mir schon viel. Und dafür, so als ersten Schritt, würde ich Räume öffnen. Würde ich sagen, hey, nehmt euch einmal am Tag, einmal in der Woche, so wie es jetzt am der kleinste Aufwand ist, etwas zu integrieren, wo du einen Raum eröffnest und sagst, ich stelle jetzt da Verbundenheit her. Und Verbundenheit beginnt dann dort, dass meine Leute dürfen zu mir kommen und einfach mal erzählen. Erzählen über das, was sie jetzt gerade beschäftigt. Das muss nicht über das Geschäft sein, es kann etwas Privates sein, wenn sie die Sicherheit haben, zu ihrem Chef auch offen sein. Oder es darf etwas Banales sein, aber dort, wo sie wie gesehen werden, gesehen als Raphael Frangi, ja, ich sehe dich als wertvoller Mensch da in diesem Betrieb und du hast deine Qualitäten. Das ist so das Erste. Und es braucht, da fängt es an, der Resonanzraum. Das ist ein Resonanzraum, wo die Leute können über sich selber reden und erkennen, was will ich, was brauche ich, was sind meine psychologischen Bedürfnisse und dann laufen sie schon weiter. Häufig haben wir das Gefühl, wir müssen sie steuern. In die gesunde Richtung, in die leistungsfähige Richtung. Dabei müssen wir wie auftun und fragen, was brauchst du?
Marc, morgen ist Montag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Jetzt gehen wir ins Büro und jetzt machst du morgen Möglichkeitsräume auf. Oder was machst denn du morgen, Marc, in deinem grossen System, wo du ein Kapitän bist von diesem System?
Also, das ist jetzt noch interessant, oder? Was jetzt Melita gesagt hat, das biete ich so, doch schon ziemlich lang an. Ich habe doch jetzt auch 20 Leute in der Linie, also 8 Lernende, 12 Mitarbeitende und doch 3/4 von all denen, die brauchen das auch. Genau das offene Ohr, oder? Ich habe alle 2 Wochen, manchmal sogar wöchentlich, ein Gespräch mit diesen Leuten und es geht eine halbe Stunde und es kommt gar nicht so wenig vor, dass die ersten 20 Minuten einfach wirklich auch am Sorgenbarometer geschuldet sind. Tatsächlich. Also, und was dann aber leider eben nicht so klingt, und da bietet dann die Firma aber eben nachher eine Möglichkeit, aber was nicht so klingt, ist eben genau die spannende Frage: Was brauche ich? Was brauche ich jetzt? Oder? Die Frage stellt es gegenüber meistens nicht. Und da bietet aber zum Glück der Arbeitgeber viele Einladungen, viele Möglichkeiten mit Lunch and Learns, Brownback-Sessions über eben Achtsamkeitsübungen. Es hat ein bisschen nachgelassen. Mit der ganzen Agilisierung ist ja das extrem gekommen. Jetzt hat es wieder ein bisschen nachgelassen. Jetzt ist wieder mehr so ein bisschen Pressure, Pain und Punishment, oder? Aber natürlich nie so, wie es vor der Agilisierung war. Aber die Räume gibt es, oder? Telsana bietet die Räume auch mit so Veranstaltungen, mit einem Health Club, mit Massagesessions über den Mittag, wo kannst du dich massieren lassen. Das gibt's alles. Die Leute müssen es wahrnehmen. Es ist halt nur ein Angebot. Das ist kein Verordnungsweg, oder? Wenn jetzt mal einer herangeht und sagen, so, jetzt nehmen wir uns die Viertelstunde und meditieren mal eine Runde, oder? Ich glaube, das wäre schon ein Novum. Ich weiss nicht. Also jetzt gerade in so einer konservative KMU, also mittelständische Firma wie bei uns, ja, das wäre wahrscheinlich schon ein Novum. Aber ja, ich bin eigentlich noch happy, dass ich das mache, das offene Ohr, der Raum bieten. Es kommt halt nicht immer leider in einen Lösungsweg rein. Meistens ist es dann halt nur, ja, das ist halt nicht so gut gewesen, das ist nicht so gut gewesen. Ich weiss nicht, ob wir das halt auch kennen. Die Leute dann mal auch ins Handeln zu bringen. Nicht nur ins Abladen zu bringen, sondern dann auch ins Handeln zu bringen. Oder? Das gelingt mir jetzt nicht immer sofort, oder? Das ist dann schon ein Entwicklungsprozess, der dann länger geht. Dass du auch merkst, so, jetzt kommen die Leute ins Handeln, jetzt machen sie etwas, jetzt bilden sie sich weiter, jetzt suchen sie sich neue Herausforderungen oder eben die Ruhe, die sie brauchen, zum Entspannen etc.
Ich finde, ja,
das ist aber natürlich sehr spannend und auch cool zum Begleiten.
Ich finde, da schließt sich der Kreis ein bisschen zum Anfang, oder wo Bea ein bisschen gesagt hat am Anfang, es ist so, die Räume bieten, oder, ist das eine. Und jetzt haben wir doch, und das ist so ein Ecke, wo Bea am Anfang gesagt hat, haben wir ja doch wirtschaftliche Ziele. Wir arbeiten in der Privatwirtschaft, also die meisten von uns, haben dort wirtschaftliche, ökonomische Ziele. Und Räume bieten, und da spiele ich jetzt ein bisschen den Avokat des Bösen, heisst, ja gut, wie lange muss ich einen Raum bieten? Also weißt du, ja cool, gehst ins Coaching, jetzt schnaufst du mal einen Monat, aber ich brauche jetzt Performance. Also im Sinn von, ich habe das auch schon erlebt, dass man das macht, mein Arbeitgeber auch, wir bieten die Räume, wir bieten auch externe Coachings an und wenn dann mit einem Mitarbeiter dran sitzt, oder, und der geht mal 8-mal in ein Coaching, ja wie viel Raum muss ich jetzt ihm noch bieten, wenn fängt da der Raum missbraucht zu werden, wie kann ich als Führungskraft dann einschätzen, bringt das etwas oder nicht, und ich muss das einschätzen, weil ich habe einen ökonomischen Auftrag. Also ich muss das können einschätzen. Ich kann nicht sagen, jetzt spür dich mal und komm dann, wenn du parat bist. Sondern ich muss es können einschätzen. Ich muss können das ja budgetieren. Ich muss es zahlen. Und ich muss irgendwann wieder wenn der Mensch das braucht, sich den Raum nimmt und ich das finanziere, dann wird es dann gerade recht unromantisch. Und recht nicht so beim Why, sondern da geht es um ein Budget, das dann erreicht werden muss. Und sonst geht es dann eben in einen Krankheitsfall, was ja auch mal kann sein, was ja auch nichts Schlimmes ist, aber dann ist dann wirklich, ja, dann bist du out, dann zahlt die Krankenkasse, dann bist du aber schon im Funnel ein bisschen weiter unten. Und sonst, wenn du noch nicht dort bist, wo es ein Krankheitsfall ist, finde ich es mega schwierig als Führungskraft, dann zu sagen, wie mache ich das messbar ein Stück weiter? Das finde ich recht die Herausforderung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, oder Marc oder auch ihr zwei, ich finde, das ist schwierig, wie viel Raum und was ist der Impact vom Raum aufs Ziel vom Unternehmen, weil das muss es ja am Schluss sein. Wir sind nicht eine Heilwerkstatt, wo ich kann sagen, hey, nimm jetzt mal ein Jahr Zeit und so, noch schauen wir dann nächstes Jahr. Nein, ich brauche Umsatz nächsten Monat. Finde ich noch schwierig.
Also ich glaube, wir dürfen dort in unserer Rolle wie authentisch bleiben und sagen, wir sind als Führungskräfte keine Psychologen oder Psychotherapeuten und sind jetzt nicht dafür da, den Menschen zu heilen, weil er bei uns schafft, oder? Das ist so mal vielleicht die Haltung. Es ist aber wichtig, dass wir die Leute auch ernst nehmen und dass wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen und die Thematik auch wirklich ernst nehmen, dass die Fälle immer mehr sich häufen, dass die Leute einfach erschöpft sind. Und dann ist die Frage, ist denn wirklich die Arbeitsbelastung und die Leistung, die sie müssen bringen, eine Belastung, oder sind dort privatere Themen? Und, das sage ich, ich habe auch über 12 Jahre die Leute geführt, bin recht jung in die Führung reingerührt worden, sage ich jetzt einmal. Es hat auch etwas mit der Eigenverantwortung zu tun. Nicht nur immer wir, ich sage es jetzt mal so überspitzt, als Führungsverantwortliche müssen schauen, dass die Leute so eingebettet sind. Es ist wichtig, dass wir schauen, das ist unsere Verantwortung. Es ist eine Verantwortung der Firma gegenüber, es ist eine Verantwortung der Angestellten gegenüber und gleichzeitig, jetzt aus der Rolle aus dem Coaching, jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich wieder gesund herzustellen. Das heisst, ihr müsst wie Felder schaffen, auch Unterstützung bieten, dass ich wieder als Einzelner, als Individuum in meine eigene Verantwortung komme, dass ich dann sage, hey, ich bin bereit, etwas zu verändern. Und es ist nicht einfach, nein. Weil da kommt der Anteil von der erlernten Hilflosigkeit mit innen. Und da spielt Erziehung und Schule und das Umfeld, das Soziale, wie auch die gehen zum Teil auch noch mit. Wie viel kann ich auch? Also wie viel ist es mir möglich, etwas zu verändern? Manchmal braucht es eine Krise, manchmal müssen die Leute in das Loch hineinfallen. Ja, es tönt hart, dass sie wieder rauskommen. Und da ist, sage ich jetzt auch, gern, Resilienz ist ein natürliches Phänomen. Das ist ja das Schöne. Wir müssen in dem Sinne nicht schauen, dass wir resilient werden. Wir sind resilient. Die einen sind mehr, die haben auch die Gene dafür, dass sie resilienter sind, aber wir haben die Natürlichkeit, bringen wir per se schon mit, dass wir überleben können. Und dann ist es eine Bewertung. Eine Bewertung von meinem eigenen, von meiner eigenen Handlung, von meinem eigenen Denken. Schaffe ich es jetzt da raus? Kann ich mir die Unterstützung holen, dass ich da wieder rauskomme? Oder lasse ich mich jetzt einfach fallen? Und da finde ich das Schöne an den Studien und auch an der positiven Psychologie, dass wir in dem Sinn nicht mühend permanent Leute einbetten und warten drum herum, sondern sie auch dürfen mal in die Eigenverantwortung nehmen und sagen, hey, du bist das. Du hast es als Einzige geschafft, dazu mal, dass sich zwei Zellen verknüpfen und du als Mensch entstanden worden bist. Du hast die Fähigkeit zu leben und daraus etwas zu machen. Wo fangen wir an?
Wieso machst du so ein schönes Schlusswort, ohne dass ich dich darum bete? Genau, also das liegt in einem selber. Man kann selber, man hat die Wahlfreiheit und man unterschätzt sich dort manchmal ein bisschen. Und ich glaube, ganz wichtig, Marc, ich habe das Gefühl, das können wir wirklich mitnehmen in Corporate-System rein. Das bedeutet nicht eben die Räume schaffen, bedeutet nicht eine kontinuierliche, pausenlose Hirnmassage und es immer zur Verfügung stellen vom Wellbeing-Tempel, sondern eben auch die Selbstverantwortung nehmen. Letzte Frage an uns alle. Und das ist eine Frage, ich habe sie kopiert, viele haben sie kopiert, ursprünglich kommt sie tatsächlich von Simon Sinek, der in seinen Podcasts immer wieder gefragt hat, und das ist die letzte Frage, damit machen wir den Sack zu vom Copper Monkey Episode heute rund um das Thema Glück, wo uns in einem wilden Ritt von Glück zu Mental Health, zu allem möglichen geführt hat, wenn ihr könntet ein Plakat aufstellen in der Welt. Was würde auf dem Plakat für eine Botschaft stehen? Mein Corporate Monkey Freund, der sich zusammen mit mir durch die Lianen von diesen Systemen schwingt, Marc. Was würde auf dem Plakat stehen, wo du würdest in die Welt stellen? Für möglich gerne so in dem Ecke, wo wir heute geredet haben, Mental Health, Glück im System. Was würde auf deinem Plakat stehen, Marc? Ja, es ist ein spontaner Podcast.
Auf meinem Plakat würde wahrscheinlich etwas ziemlich Toughs stehen, mit einer nötigen Erklärung hinten an, wäre es dann aber natürlich dann wieder ein bisschen entschärft, oder? Aber ich würde mich da als Prinzip von der Navy Seals richten. die amerikanische Elite-Truppeneinheit. Und zwar würde ich dort mal sagen, auf dem Plakat sollte stehen, keine Beschwerden, keine Ausreden und keine Missgunst. Oder weil das sind drei Bremser beim Weiterkommen. Und ich glaube, es knüpft schon ein bisschen an das, was wir gesagt haben, oder? Die Eigenverantwortung, oder? Und wenn die eben gut das Setup von der Eigenverantwortung da ist, dann kommt man auch weiter. Aber man muss ins Handeln kommen. Und darum würde ich das auf das Plakat schreiben. Aber eben so alleinstehend tönt es natürlich nicht nur positiv.
Danke, Marc. Das wollen wir gar nicht werten. Danke für das. Bea, was würdest du auf dein Plakat drucken?
Ja, schwierig. Ich finde es mega schwierig. Also, entweder so etwas wie, wie kannst du den heutigen Tag zum besten Tag von deinem Leben machen? Oder wenn jetzt tatsächlich morgen dein letzter Tag wäre, was würdest du bereuen? Weil ich glaube, also quasi, was würdest du bereuen, nicht gemacht haben? Und jetzt mach's. Weil, oder wir nehmen uns immer so wahnsinnig wichtig und unser Job so wahnsinnig wichtig. Und das ist auch gut, der Job ist wichtig. Natürlich, es ist auch wichtig, dass man seine Leistung bringt und so weiter. Es geht nicht darum, dass ich sage, chill's mal, überhaupt nicht. Aber am Ende vom Leben, oder wir streben zu danach, zum nochmal eine Ausbildung und nochmal ein Diplom und da irgendwie aufsteigen bis zu weiss nicht wo. Und ganz viele Leute haben die Vorstellung, wenn ich dann Chef bin, dann bin ich glücklich. Das ist ein Trugschluss, das wird nicht so sein. Du bist vielleicht für 3 Monate, vielleicht sogar für 3 Jahre, bist du glücklich, wenn du den Chefposten hast. Aber das Glück, das verflüchtigt sich wieder. Und du wirst am Ende vom Leben, und der Tag kommt für uns alle irgendwann, du wirst am Ende vom Leben nicht denken, wow, voll gut, ich war Chef gewesen. Das spielt alles keine Rolle mehr. Es spielt deine ganzen Diplom spielen keine Rolle mehr. Deine Rolle im Job spielt keine Rolle mehr, tatsächlich. Sondern dann geht es wirklich darum, wie hast du dein Leben gelebt? Wie viel Erfüllung hast du gehabt? Wie viele Emotionen, positive Emotionen hast du erlebt mit unvergesslichen Momenten, mit deinen Liebsten, mit deinen Arbeitskollegen, was auch immer. Oder? Es sind die Sachen. Und am Ende vom Lebens bereuen wir nicht, dass wir jetzt nicht die Ausbildung XY gemacht haben. Das ist alles egal. Sondern am Ende vom Lebens bereuen wir, dass wir vielleicht zu wenig Zeit mit unseren Liebsten verbracht haben. Wir bereuen, dass wir die Weltreise nicht gemacht haben. Und wir bereuen, dass wir nicht das gemacht haben, was wir wirklich haben wollen. Also dann müsste ich es vielleicht umformulieren. Dann müsste es vielleicht auf dem Plakat stehen, was steht noch auf dieser Bucketlist. Weil ich glaube nämlich, dass das, zumindest aus meiner Sicht und in meiner Welt, das Wichtigste überhaupt ist. Wir tun immer alle so, als hätten wir unendlich Zeit. Unendlich. Und es ist immer das Gleiche, wenn, und ich wünsche es niemandem, aber wenn man irgendwann mal vom Doktor die Diagnose bekommt, sie haben noch 3 Monate zu leben, das ist meistens der Punkt, wo die Leute checken, oh, jetzt muss ich etwas ändern. Aber wieso warten, bis man vom Doktor die Diagnose hat? Also wir verschwenden unser Leben und sind unglücklich und unzufrieden und vegetieren ein bisschen wie der Hamster vor uns hin und haben einen Tagesablauf, der immer genau gleich ist, nämlich am Morgen um die gleiche Zeit aufstehen, den gleichen Arbeitsweg mit den gleichen Kollegen, die gleichen Sachen besprechen, das gleiche machen vor Ort, am Abend noch heim, gehen zu Nacht essen, wo auch meistens ähnlich ist. Dann schauen wir die Tagesschau noch, einen Film und dann ist der Tag wieder vorbei. Und am Wochenende gehen wir uns, Entschuldigung, wenn ich so salopp sage, die Birne füllen, oder? Weil es ist ja so lässig, oder? Wenn man ein bisschen Alkohol geht und so, ist doch eine cool Party. Ja, es ist super. Aber die Frage ist, wenn du das jedes Wochenende machst und dann am Sonntag so verkatert bist, dass du den Sonntag auch nicht wirklich nutzen kannst, wie gross ist die Chance, dass am Ende von deinem Leben irgendwann denkst, hey, hätte ich nicht. Hätte ich doch meine Zeit, wenigstens am Wochenende, wenigstens hier und da, so genutzt, wenn ich es wirklich hätte wollen. Ich weiss, es klingt jetzt mega hart, aber das ist mir ein riesen Anliegen, weil ich glaube wirklich, dass wir unsere Zeit vergeuden. Ganz oft. Und das ist das Wertvollste, was wir haben. Die Zeit ist unbezahlbar. Und wir werden nie mehr so jung sein, wie wir jetzt sind. Nie mehr. Ach,
das resoniert so schön. Ich finde, wir sollten das Hörbuch aufnehmen. Der Podcast wird eurer Energie, eurer Reflexion gar nicht gerecht. Danke für das, Bea. Melita, was würde auf deinem Plakat stehen?
Oh, ich hätte gerne mehrere Plakate. Ich hätte so gerne mehrere Plakate und wenn ich mich für eins müsste entscheiden, und es ist spannend, Bea, dass du das Thema jetzt genommen hast, wo ich einfach in den letzten 4 Jahren, ja, bald 5 Jahren, selber darf erleben, weil ich meinen alten Beruf an den Nagel gehängt habe. Und auch, und das finde ich ja auch so das Spannende, dass die Wissenschaft ja ganz viel beleidigt und sagt, so ist es. Andere Zeit schenken. Also wirklich andere Leute, wo es vielleicht nicht so gut geht, wo nicht in dem Privileg leben, wie wir es tun, wo Unterstützung brauchen, wo vielleicht einfach ein offenes Ohr brauchen. Das Thema der Einsamkeit ist ein Thema. Das Thema der «Ich habe keine Zeit» ist ein Riesenthema. Wird vielleicht auf meinem Plakat stehen «Giving time gives you time». Ja. Weil es zeigt sich, dass unser Gefühl zu der Zeit einfach ein Gefühl ist. Wenn wir anderen Menschen unsere Zeit schenken, haben wir das Gefühl, wir haben Zeit.
Wir machen das Kassettchen zusammen, wir ein paar in dem Podcast. Danke, Melita. Ich würde auf mein Plakat schreiben, find raus, was du wirklich, wirklich willst und was du dafür kannst weglassen. Das, ich habe meiner persönlichen Situation geschuldet, was du wirklich, wirklich willst. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiss jeden Tag etwas anderes, was ich wirklich, wirklich will. Und ich wünschte mir, mal vorzudringen zu meinem Inneren, was ich wirklich will, um da mal ganz die Seele Striptease zu machen. Also manchmal weiss ich das nicht oder es ändert sich zu schnell. Was willst du wirklich? Note to myself und to the world. Und das Zweite ist, was bist du bereit dafür wegzulassen? Weil ich immer das Gefühl habe, wir tun immer dazu. Wir sind überall dazu. Wir müssen noch mehr Sport machen, wir müssen noch mehr schlafen, wir müssen Fitness noch mehr tracken und uns den Sensor weiss Gott, wo noch überall reinstecken, um alle möglichen Parameter zu messen. Wir müssen mehr. Und das wirklich einmal weglassen, wählen und können. Ich habe das Gefühl, das braucht es. Was willst du wirklich und was kannst du dafür weglassen? Und nicht immer addieren. Ja. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid heute im Podcast. Bea, journalistische Fähigkeiten haben wir heute wieder gespürt. Bea ist ein Herzensmensch, Melita ist ein Herzensmensch. Der Marc ist da gewesen, mein Corporate Monkey Freund aus der Jugend. Danke vielmals, dass ihr mitgeritten sind heute auf dieser Welle. Und danke vielmals, dass du zugelassen hast heute am Corporate Monkey Podcast. Das ist wichtig, wenn dir der Corporate Monkey Podcast gefallen hat. Dann sharen, liken, teilen. Wenn nicht, dann mach ja nichts damit. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Episode. Mein Name ist Raffi. Das war die Ausgabe mit der Melita, der Bea und meinem Dschungelfreund Marc. Ciao zusammen.